SRF 1. Regionalschall Zürich-Affhausen. Ein Herz für alle. Transplantationen werden auch in Zukunft zu Bern, zu Genf und zu Zürich durchgeführt. Die Fakten und ein Interview mit dem Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. Fehler im System. Zürich und andere reiche Kantone wollen den Finanzausgleich neu regeln. Oper für alle. Das Opernhaus Zürich ladet ein zum Tag der offenen Tür. Sex and Drugs and Rock'n'Roll am Greifensee. Das Powerplay-Studio Zmur feiert seinen 30. Geburtstag. Das Wettermann teils bewölkt, teils sonnig bei 18 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnse. Lausanne, Bern, Zürich. An diesen drei Unikliniken werden zurzeit Herztransplantationen durchgeführt. Drei so Kliniken, das ist mindestens eine zu viel für so ein kleines Land wie die Schweiz, hat es lange Zeit geheissen. Jahrelang ist darum gestritten worden, wer die prestigeträchtigen Operationen nicht mehr darf durchführen. Heute hat es die Antwort, es dürfen gleich alle drei weitermachen. Fanny Kerstein.
Der Entscheid, dass alles beim Alten bleibt, hat sich schon im Juni angekündigt. Dann hat schon das Fachgremium von der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz überraschend empfohlen, dass alle drei bisherigen Standorte, also Bern, Lausanne und Zürich, die Herztransplantationen behalten sollen. Zu dieser Empfehlung sind die Fachleute gekommen, weil sie der Meinung sind, dass die Qualität der Herztransplantationen in allen drei Zentren sehr gut sei. Das Argument, dass Qualität mehr zähle als Quantität, hat heute Heidi Hanselmann von der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren wieder herausgestrichen, wo sie den Entscheid hat bekannt gegeben.
Die Qualitätsdaten die zeigen, dass die Qualität in der Schweiz gestiegen ist, das auch im internationalen Vergleich. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Fakt.
Außerdem sind die Herztransplantationen ein Teil der ganzen Herztherapien. Es macht keinen Sinn, um einem Standort einfach die zu streichen. Drei Jahre lang hat es ganz anders getönt. Man ist davon ausgegangen, dass zwei oder sogar nur ein Standort reicht, weil es pro Jahr in der ganzen Schweiz nur etwa 30 Herztransplantationen gibt. Bern und Zürich haben sich darum ein regelrechtes Wettrüsten geliefert und mit Härtebandagen gekämpft, um ihren Standort ja nicht zu verlieren. Und das nicht immer fair. Als Bern ein neues Herzzentrum angekündigt hat, hat der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger gegiftelt, Berner baue das mit Zürcher Geld, so von wegen kantonalem Finanzausgleich. Und auch sonst hat Zürich mit Zähnen und Klauen um die Herztransplantationen gekämpft. In Zürich gäbe es überhaupt nichts zuzutun, hat es zum Beispiel vom Zürcher Spitalrat geheissen. Das Fachgremium müsse nochmal über die Bücher. Und auch das Unispital hat verlauten lassen, wir lassen sich das Herz auf gar keinen Fall wegnehmen. Jetzt hat die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren also ganz im Zürcher Sinn entschieden.
In Zürich dürfen also weitere Herztransplantationen durchgeführt werden. Eine Woche bevor das neue Herzzentrum in Zürich eröffnet wird, kommt die Nachricht beim kantonalen Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger natürlich gut an. Die Nicole Freudiger hat mit dem Thomas Heiniger geredet.
Jetzt ist es also definitiv, in Zürich werden auch in Zukunft herztransplantiert. Thomas Heiniger, wie gross ist der Stein, der Ihnen vom Herz geht, ist jetzt, wo der Entscheid definitiv ist?
Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass auch künftig die exzellente Arbeit am USZ kann weitergeführt werden. Das macht es möglich, dass auch die hochspezialisierte universitäre Medizin eben kann weitergeführt werden im Bereich von der Transplantation und damit von der ganzen grossen Herzmedizin überhaupt, auch in Zürich.
Wie fest können Sie sich denn jetzt da selber auf die Schultern klopfen oder anders gefragt, wie fest haben Sie politisch Druck gemacht und jetzt Erfolg gehabt damit?
Ich glaube, das ist nicht einmal die persönliche Leistung oder der persönlich-politische Druck. Es sind die fachlichen Kriterien, die ausschlaggebend gewesen sind. Zürich ist mit den heutigen Exponenten, das USZ, das Universitätsspital, ist mit den heutigen Exponenten hervorragend aufgestellt. Und das, glaube ich, hat zusammen mit den Fallzahlen, die erzielt werden können, deren Qualität, aber auch der Anzahl Organspenden, Transplantationen, hat dazu geführt, dass das Herzzentrum in Zürich einfach jetzt weiterhin Bestand hat.
Aber trotzdem, drei Jahre lang hat man gemeint, es gäbe nur noch zwei Herzzentren mit Herztransplantationen. Man ist in Konkurrenz mit Bern, man hat mit Härtebandagen gekämpft. Sie zum Beispiel haben mal gesagt, Bern macht jetzt ein Herzzentrum mit Geld von Zürich, mit Geld aus dem Finanzausgleich. Jetzt hat man plötzlich die drei Zentren. Das tönt schon nach einem politischen Entscheid, niemandem auf die Füsse stehen.
Also ausschlaggebend für den Entscheid gewesen sind, die Entwicklung in der Herzmedizin überhaupt, dass man Transplantation in ein Gesamtkonzept von Betreuung von schweren Herzinsuffizienz, von der ganzen schweren grossen Herzmedizin muss anschauen und dass nicht mehr nur die 10, 12, 15 Transplantationen isoliert angeschaut werden. Und für die grosse Herzmedizin, da hat sich jetzt klar gezeigt, dass da nicht eins und auch nicht zwei, sondern sicher die drei grossen Zentren in Bern, Lausanne und vor allem eben am USZ in Zürich nötig sind.
Aber da die Konkurrenz, das ist eine Art das Wettrüsten mit den Herzzentren, die man jetzt aufgebaut hat, Zürich und Bern, ist ein bisschen umsonst gewesen die letzten drei Jahre?
Nein, da ist gar nichts umsonst. Auch das Universitäre Herzzentrum, das wir am USZ nächste Woche eröffnen können, dass man eben Kardiologie, die invasive Kardiologie und Herzchirurgie zusammenführt und da ohne Schnittstellen, sondern nur mit Nahtstellen eben für den Patienten optimal gestaltet.
Gesundheitsökonomen und nicht nur Sie kritisieren ja, dass so drei Zentren eigentlich unsinnig sind. Es ist teuer. Die Ärzte haben nicht genug Erfahrung in den einzelnen Zentren, weil sie zu wenig Operationen machen. Und vor allem bei neuen Methoden geht es länger, bis die Ärzte und Ärztinnen genug Übung haben.
Ich bin, wie viele andere, klar der Meinung, dass die heutige Zeit eine Konzentration und auch eine Koordination erfordert. Aber wir haben immer gesagt, es können nicht nur Transplantationen isoliert angeschaut werden, sondern die müssen ins Umfeld eben von der grossen Herzmedizin gestellt werden. Und für die sind die drei universitären Zentren in Bern, in Lausanne und in Zürich eben geeignet. Was meines Erachtens nicht passieren darf, dass noch weitere so Zentren jetzt in der Schweiz aufgestellt, geplant oder auch eröffnet werden, das wäre sicher dem nötigen Grundsatz entgegengeschaffen.
Jetzt ist so ein Zentrum für Herztransplantationen nicht ganz billig. Ich als Zürcherin, was habe ich ganz konkret davon? Oder warum braucht Zürich das unbedingt?
Zürich und das USZ in Zürich ist ein grosses, in allen wesentlichen Bereichen tätiges Spital. Und das setzt zweifellos auch für die Zürcher Bevölkerung, aber auch für unser grosses, über Kantonsgrenzen rausgehende Einzugsgebiet, voraus, dass da die Patienten gut versorgt werden. Das Zusammenwirken vom USZ mit der Universität, aber auch mit der ETH, die drei starken Pfeiler hier in Zürich, die machen es eben auch möglich, dass die Entwicklung, die Innovation, die Forschung und damit auch dann das Übertragen in den klinischen Alltag in Zürich optimal für Patienten geleistet werden können.
In Zürich werden also auch in Zukunft Herz transplantiert. Das war der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. Zürich und die anderen reichen Kantone erhöhen den Druck. Das heutige System vom Finanzausgleich sei ungerecht. Die sogenannten Geberkantone, die neben Zürich seit kurzem auch Schaffhausen dazugehört, haben sich zum ersten Mal auf gemeinsame Forderungen geeinigt, wie der Finanzausgleich geändert werden soll. Dorothea Simeon.
Sieben Punkte listen die Geberkantone auf, wo es aus ihrer Sicht beim Finanzausgleich zwischen dem Bund und den Kantonen, kurz NFA, noch happert. Bei allen Punkten geht es darum, das Geld fairer zu verteilen. Die Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut macht das Beispiel.
Sinn vom NFA ist, solidarisch zu sein mit ressourcenschwachen Kantonen. Aber dass Kantone, die sehr nah am Durchschnitt sind von den Kantonen, noch so sehr profitieren, das glaube ich mir nicht, dass das im Sinn vom NFA ist.
Der Kanton Zürich zahlt am meisten in den Ausgleichstopf vom Bund. Und seit zwei Jahren zahlt auch der Kanton Schaffhausen, obwohl es ihm aktuell finanziell alles andere als rosig geht und er ein Sparpaket ums andere schnürt. Trotzdem findet es auch der Schaffhauser Sekretär vom Finanzdepartement, der Alexander Dietrich, grundsätzlich gut, zu denen zu gehören, die den Schwächeren unter die Arme greift.
Tatsächlich ist es ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt, dass der Kanton Schaffhausen wirtschaftlichen Aufschwung hinter sich gebracht hat. Dass er jetzt zwar einen Tiefgang hat, aber Zeichen stehen sehr gut. Also wenn man ein Geberkanton ist und Mittel im Finanzausgleich leistet, dann ist das ein Zeichen, dass man eben wirtschaftlich sehr stark ist und entsprechend in eine gute Zukunft schaut.
Jetzt, wo der neue Finanzausgleich seit sieben Jahren in Kraft ist, sei es aber Zeit, zum Fehler im System auszumerzen. Mit dem Ziel, dass das Geld wirklich dort hinfließt, wo es gebraucht wird, finden die Geberkantone. Und um mehr Gehör für ihre Anliegen zu bekommen, haben sie sich eben zum ersten Mal auf gemeinsame Positionen geeinigt. Als nächstes heisst es Klinkenputzen bei den National- und Ständeräten, auch bei denen, die aus den finanzschwachen Kantonen kommen und von den Korrekturen noch mehr sollen profitieren. Die zahlen, haben ihre Parlamentsvertreter gestern Abend schon das erste Mal über ihre Anliegen informiert. Und Ursula Gut ist zuversichtlich, dass ihre Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt.
Das Echo war eigentlich sehr gut. Wir haben nachher noch diskutiert. Und auch dort, also bei den Nationalräten von unseren eigenen Kantonen, hat es solche gehabt, die gesagt haben, letztes Mal waren wir noch dagegen gewesen, dass man da gewisse Korrekturen macht, weil wir auch gefunden haben, nach 3 Jahren kann man noch nicht so viel sagen. Aber jetzt sind dann 7 Jahre vergangen und wir sehen das ein, dass man da gewisse Anpassungen muss machen muss.
Die Diskussion dürfte dann im nächsten Frühling so richtig losgehen. Dann stellt der Bund nämlich seinen zweiten Bericht vor, wie gut oder auch weniger gut aus seiner Sicht die Gelder zwischen den Kantonen verteilt werden.
Urteil im Fall vom Bahnunglück zu Neuhausen am Rheinfall. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen hat das Verfahren abgeschlossen. Der 34-jährige Lokführer, der das Rotlicht überfahren hat, kommt einen Strafbefehl über. Er ist schuldig wegen fahrlässiger Körperverletzung und ist zu einer Busse von 2'000 Franken verurteilt worden. Bei dem Unglück am 10. Januar sind 2 Züge frontal ineinander reingefahren. 27 Personen sind verletzt worden. Zum ersten Mal seit 16 Jahren gibt es bei den Zürcher Stadtratswahlen wieder eine gemeinsame Wahlfoto von den bürgerlichen Kandidaten. Verschiedene Wirtschaftsverbände haben bestätigt, dass die Kampagne definitiv zustande kommt. In der jüngeren Vergangenheit ist das immer wieder gescheitert, weil Kandidaten von FDP und CVP nicht zusammen mit denen von der SVP haben wollen auf ein Foto. Jetzt aber hat niemand mehr solche Berührungsängste. Stellvertretend der FDP-Stadtrat Andres Thürler.
Es ist ja nicht so, dass mich irgendjemand ins gleiche Bett oder in die gleiche Badewanne zwingen würde mit irgendjemandem. Ich trete nochmal an und ich bemühe mich nochmal, den Stadtratssitz zu erringen. Und ich kann doch jetzt nicht Kandidaten links und rechts noch qualifizieren. Das sollen die Wählerinnen und Wähler machen.
Die gemeinsame Kampagne soll mithelfen, dass die bürgerliche Vertretung wieder gestärkt wird. Zurzeit sitzen nur gerade 2 Bürgerliche im 9-köpfigen Zürcher Stadtrat. Wer gönnt? Am Sonntag fällt die Entscheidung.
Wir brauchen einfach eine Infrastruktur. Wir brauchen ein Fußballstadion.
Ich bin dezidiert der Meinung, dass das nicht Aufgabe ist von der Stadt.
Wer jubelt am Schluss? Befürworter vom neuen Stadion zu Zürich oder Gegner? Das Regionaljournal berichtet am Sonntag laufend über die aktuellen Zwischenresultate und dann natürlich ausführlich über das Schlussresultat. Außerdem geht es auch noch ums Ausländerstimmrecht im Kanton Zürich, den Verkauf von der Zeughauswiese zu Winterthur und viele andere Abstimmungen in Gemeinden. Vom 12 Jahr alle halbe Stunde auf SRF 1 und laufend online auf srf.ch/news. Nicht nur Frauen im langen Abendkleid und Herren im Smoking sollen ins Zürcher Opernhaus, sondern die ganze Bevölkerung. Am Samstag gibt es darum schon zum zweiten Mal einen Tag von der offenen Tür. Vom Morgen um 10 Uhr bis zur Nacht um 10 Uhr können alle fast alles im Opernhaus anschauen. Schon vor einem Jahr hat der neue Opernhauschef Andreas Homoki so einen Tag organisiert mit dem Resultat, dass mehr als 10'000 Leute das Opernhaus gestürmt haben. So ein Chaos soll es das mal nicht mehr geben. Cordelia Frankhauser.
Am Morgen um 10 Uhr gehen im Opernhaus die Türen auf und schon dann kann man aussuchen, ob man in ein Balletttraining, eine Chorprobe, ein Gespenstermärchen oder eine Werkstatt gehen will. Nur überlegen sollte man sich das vorher, weil für einzelne Veranstaltungen braucht man ein Ticket, erklärt Julika Weinecker.
Das haben wir in diesem Jahr etwas geändert, denn auch nach den Erfahrungen dann vom letzten Jahr. Wir geben die Tickets nicht mehr morgens alle für den Tag aus, sondern wo es ein Ticket braucht, kann man eine Stunde, bevor die Veranstaltung losgeht, die Tickets dann holen.
Wer also am Morgen um 10 Uhr das Ballett will schauen, kann ab der 9 Uhr ein Ticket holen. Oder wer zu Abend um 7 Uhr den Rigoletto will hören, der holt sein Ticket zu Abend um 6 Uhr. Zahlen muss man nichts, es geht nur darum, dass man dann auch wirklich einen Platz hat. Das ist vor allem wichtig, wenn man mit Kindern ins Opernhaus geht. Weil bei der Kinderoper von der Hex Hillary zum Beispiel hat es nur 200 Plätze oder im Gespensterworkshop sogar nur 60. Und es lohnt sich, wenn man schon vorher das Programm von dem Eröffnungsfest genau anschaut. Nicht nur wegen der Billett, sondern auch, weil das Angebot dieses Jahr noch grösser ist als vor einem Jahr.
Zum Beispiel werden wir eine kleine Bühne auch vor dem Haus haben. Da ist ein musikalisches Angebot, kleine Konzerte werden dort gegeben. Es wird auch ein Balletttraining geben, an dem jeder teilnehmen kann, vor dem Haus, an Stangen. Es werden richtige Ballettstangen auch auf den Platz gestellt, wo dann die Zuschauer einfach mitmachen können.
Auf dem neu gepflasterten 6-Leuten-Platz kann man also go Pirouetten und Tanzschritte ausprobieren. Spitzenschuhe und Tütü braucht man nicht, meint Julika Weinecker vom Opernhaus. Man kann auch im Strassentenue mittanzen. Und wer nicht tanzen will, kann das ganze Haus anschauen.
Den ganzen Tag über gibt es Führungen, es gibt auch Vorträge und man kann dann wirklich das Opernhaus vor und hinter den Kulissen kennenlernen.
Die offenen Türen im Zürcher Opernhaus sind neu und der Direktor, der Andreas Homokri, hat sie eingeführt, weil er sein Haus wenigstens einmal im Jahr für alle Leute will zugänglich machen. Er selber hat vor einem Jahr persönlich das Publikum begrüßt und stundenlang Bratwürste grilliert. Auch dieses Jahr ist der Andreas Homokri am Eröffnungsfest dabei, aber er grilliert nicht. Dieses Jahr blast er Luftballon für Kinder auf.
Tag von der offenen Tür im Zürcher Opernhaus findet statt am Samstag vom Morgen um 10 Uhr bis zur Nacht um 10 Uhr. Prince, Gianna Nannini oder Lady Gaga, Pollenhofer, Zürwest oder Gotthard. Grosse internationale und grosse Schweizer Stars aus der Rock- und Popmusik. Sie alle sind, wenn sie ein neues Album aufgenommen haben, immer wieder mal gern auf Mur gefahren, an Greifensee. Dort steht nämlich seit den 80er Jahren das Powerplay Studio. Ein Studio, das bei Musikerinnen und Musikern sehr beliebt ist. In diesen Tagen feiert sie den 30. Geburtstag. Eine lange Zeit mit vielen Höhepunkten und vielen Krisen. Der Christoph Brunner über 30 Jahre Sex and Drugs and Rock'n'Roll am Greifensee.
Stunden arbeiten und oben geniessen, Leben essen, feiern und schlafen. Das war Jürg Peterhans sein Konzept, das er 1983 das Powerplay-Studio mit dem Blick auf den Greifensee eröffnet hat. Das Haus, das er am Rand der Gemeinde Mur gepostet hat, ist von aussen nichts Besonderes. Drinnen hat der Jürg Peterhans aber 3 Studio eingerichtet mit der neuesten Technik, die es damals gegeben hat. Und in den oberen Stöcken hat es Wohnungen gegeben für die Musiker mit Küche, Ess- und Aufenthaltsraum, mit Billardtisch und so weiter, Schaffen und Freizeit in einem. Das hätten die Musiker gerne gehabt.
Wir haben dann doch einige internationale Acts gehabt, die auch regelmässig wieder gekommen sind. Wo der Vorteil gehabt, sie haben sich da können völlig zurückziehen und die Schweiz ist da ja noch gut, sie tut nicht so den Promis nach Hause.
Musiker wie der Udo Jürgens, Keith Jarrett oder Bee Gees sind von überall her ins Powerplay auf Mur gekommen. Der irische Musensänger Chris de Burgh hat einen von seinen grössten Hits hier auf die Welt gebracht. Auch immer wieder zu Gast im Powerplay Rock- und Heavy-Metal-Bands aus aller Welt. Und mit ihnen ist es hinter der Kulisse nochmal ziemlich wild zu und her gegangen, verratet Jürg Peterhans.
Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Manchmal war es einfach ein bisschen laut. Und was lustig war, ist, all die Amis, die gekommen sind, die sind sich ein viel schwächeres Bier gewohnt. Und dann haben sie Hürlmann, haben sie immer wollen, oder? Und das hat natürlich ziemlich Stoff drinnen und dann sind sie ziemlich betrunken worden. Ja, ja.
Eine von diesen Rockbands war Europe aus Schweden. Sie hat 1986 im Powerplay-Studio einen der grössten Hits aus den 80er Jahren aufgenommen. «The Final Countdown» hat wahrscheinlich eines der berühmtesten Keyboard-Intro der Rockgeschichte. Und genau um das Intro gibt es seit über 25 Jahren einen Streit. Wer hat es erfunden? Die Band oder vielleicht doch der Kurt Baby aus Fellonden, der als Keyboard-Spezialist bei der Aufnahme dabei war?
Wenn ich die Geschichte richtig habe, du hast das Keyboard da und dann hast du, sagen sie, ja, biete mal ein paar Sounds an. Genau das und genau die Linie. Im Grunde genommen hat er es in dem Sinn, ja, erfunden und komponiert, aber er war als Programmierer da angestellt gewesen. Und das ist im Rahmen von seinem Engagement. Er hat den Gage bekommen, hoffe ich.
Natürlich sind auch viele Schweizer Bands im Powerplay ein- und ausgegangen. Zürich West zum Beispiel haben ab Mitte 80er Jahre 3 Alben dort aufgenommen. Elena, du zählst schon heute, es tut Wind weit. Die Arbeiten sind intensiv gewesen. Bei der Zürich West hat es im Studio auch ab und zu mal geklopft, wie man auf dieser seltenen Aufnahme von 1989 hört.
Es ist eine, die vier Zwischentakte, und nicht drei, mit den kurzen, die gleich wieder
runtergehen. Ich muss vorher spielen, das tut mir leid, ich
bin
Scheiße. Jetzt mache ich jetzt kein Theater. Wir sind auch manchmal ein bisschen schlecht. Das ist normal.
Der Friedensstifter da am Schluss, das war der Sänger Kuno Launer. Er ist dann einmal als Ausgleich mit dem Velo um den Greifensee gefahren. Und auch sonst haben die Zürich West im Powerplay gelebt, wie im Ferienlager, erzählt Jörg Peter Hans.
Ja, die haben durchaus einfach da gehauset. Und also in der zum Höhepunkt, sagen wir mal, am Höhepunkt der Powerplay-Studios in den 80er Jahren hatte ich zum Teil 11 Leute gehabt. Unter anderem einen Koch, Hauswirtschaft, Techniker, all die Assistenten, die da rumgewuselt sind. Und man hat die Leute von vor und hinten versorgt eigentlich.
Die fetten Jahre in der Musikindustrie sind mit der Jahrtausendwende vorbei gewesen. Die Plattenfirmen haben ihre Budgets zusammengestrichen und immer mehr Künstler haben angefangen, ihre Musik zuhause auf dem Computer aufzunehmen. Das Powerplay hat immer weniger Aufträge bekommen und Jörg Peter Hans hat sich nach und nach aus dem Geschäft zurückgezogen. Jetzt haben zwei von seinen ehemaligen Assistenten das Studio übernommen, der Christian Müller und der Jörg Muckli. Sie haben es geschafft, dass wieder etwas läuft am Greifensee. Weil im Powerplay können Musiker mit der neuesten Digitaltechnik aufnehmen, aber eben auch immer noch wie früher analog auf Band. Etwas, wo auch einer von der grössten Popstars aus den letzten 30 Jahren sehr geschätzt hat. Der Prince. Nach seinem Konzert im Zürcher Hallerstadion im August 2011 hat sich der Prince im Powerplay-Studio eingemietet. Und zwar gerade für 11 Tage, um an einem neuen Album zu arbeiten. Die Anfrage sei plötzlich bei ihm auf dem Tisch gelegen, erzählt der Cheftontechniker Reto Muckli.
Dann haben wir ihm zugesagt und er ist dann um 10:30 gekommen und hat sich einfach mal das Studio angeschaut, ob das der Standard hat, den er gerne hätte. Und er hat dann am Schluss müssen sagen, mal, das machen wir. Ich komme sicher eine Woche. Es könnte aber auch 3 Monate daraus werden, das sehen wir dann noch. Und für mich war das gewaltig. Also ich durfte die ganze Aufnahme mit ihm zusammenarbeiten. Und das war sehr interessant und habe sehr viel gelernt.
Das Beispiel Prince zeigt, die Atmosphären und die Dienstleistung im Studio wie im Powerplay werden heute noch geschätzt. Darum sind die neuen Betreiber überzeugt, für das Studio, wo der Final Countdown drin geboren ist, hat der letzte Countdown definitiv noch nicht angefangen.
Wir kommen zu der Wetterprognose für morgen und für das Wochenende. Da ist der Thomas Kleiberer von SRF Meteo.
Heute Nacht kühlt es auf etwa 8 Grad ab. Morgen hat es einen Haufen Wolken. Besonders am Vormittag ist es meistens bewölkt und es kann sogar stellenweise regnen, am ehesten im Schaffhausischen und im Zürich-Oberland. Im Laufe des Tages lockern aber die Wolken auf und es wird freundlicher und es gibt immer längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen am Nachmittag an den meisten Orten um die 17 Grad, im Limmental, im Wieland und Schaffhausen langen sogar auf 18 Grad, zu Wald oben gibt es 15 und auf dem Hörnli 13 Grad. Am Samstag hat es zuerst Hochnebel, der sich an den meisten Orten auflöst und der den Sonnenplatz macht. Ganz lokal könnte es aber mit Pech noch grau bleiben, spätestens am Sonntag aber wird es überall richtig sonnig. Es ist dann auch mild am Wochenende, die Temperaturen liegen am Nachmittag im Bereich von 19 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. In Zürich gibt es auch in Zukunft Herztransplantationen, genauso wie in Lausanne und in Bern. Das haben die kantonalen Gesundheitsdirektoren entschieden. Ursprünglich war Plan, dass solche aufwendige Operationen nur noch an 2 Standorten durchgeführt werden. Jetzt haben sie aber gezeigt, dass alle 3 Standorte gut arbeiten. Reduktion drängt sich nicht auf. Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger begrüßt den Entscheid. Schon die nächste Woche wird in Zürich das neue Herzzentrum eröffnet. Zürich und andere reiche Kantone machen Druck, um den Finanzausgleich zu ändern. Zum ersten Mal haben sich die sogenannten Geberkantone, die seit kurzem auch Schaffhausen dazugehört, auf gemeinsame Forderungen können einigen. Sie verlangen unter anderem, dass die Kantone, die punkto Finanzkraft nur knapp unter dem Durchschnitt sind, nicht mehr so viel Geld bekommen wie heute. Momentan werde die Solidarität der reichen Kantone überstrapaziert, sagt Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut. Urteil im Fall vom Bahnunglück zu Neuhausen am Rheinfall. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen hat das Verfahren abgeschlossen. Der 34-jährige Lokführer, der das Rotlicht überfahren hat, kommt einen Strafbefehl über. Er ist schuldig wegen fahrlässiger Körperverletzung und muss 2'000 Franken Buße zahlen. Bei dem Unglück am 10. Januar sind zwei Züge frontal ineinander reingefahren. 27 Personen sind verletzt worden. So viel Regionalschall am Donnerstagabend. Redaktion Nicole Mati, Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Das Regionalschall, das gibt's übrigens auch für Smartphone. Das App dazu heisst Radio SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.